Ich hoffe, euch hat der Fitness-Teller geschmeckt und hoffe, dass ihr fit seid für das zweite Referat mit unserem Bruder Klaus. Was ich noch vergessen habe, René Michel ist auch noch uns, Stauschwirbel auf, ist das erste Mal unter uns und er kommt aus Großhörstetten. Genau. Genau, ich möchte kurz noch beten für unseren Referenten. Herr Vater, wir danken dir für das gute Mittagessen. Danke dir für Klaus Eickhoff, dass er bei uns ist. Ich bitte auch, dass du ihn stärken mögest. Schenk du ihm eine Stimme, dass wir ihn verstehen. Schenk du ihm die nötige Kraft auch für den heutigen Nachmittag. Amen. Klaus, wir sind gespannt. Alle Augen sehen und warten auf dich.
Die sind alle müde nach dem Essen. Ich kenne auch die Schweizer. Also die Brüder, die das Programm aufgestellt haben. Felix, hast du das gemacht, das Programm? Oder du?
Ja, wir haben es zusammen gemacht.
Ihr zusammen? Aha. Gut. Ja, also das ist, ich meine das Programm, das hier. Also jetzt kommt eigentlich das Thema, die Leidenschaft der Trinität. Dazu lese ich mal nur ein paar Sätze vor, um da reinzukommen und greife das dann gleich auf in dieser PowerPoint, weil ich mir dachte, nach dem Mittag, wenn man was sieht, bleibt man ein bisschen wacher, nicht? Und ich kann euch dann auch besser im Auge behalten. Die Leidenschaft der Trinität. Also mal ganz kurz zu dem Inhalt, wie das so aufgebaut ist, wenigstens den Anfang. Es fängt an, das Buch heißt Harmlos, kraftlos, ziellos, die Krise der Predigt und wie wir sie überwinden. Harmlos, kraftlos. Sie alle sagen, so einen Titel nimmt man nicht. Alles negativ, nicht? Ja, alles muss schön sein und lieb sein und nett sein. Ich habe mich auch geärgert über den Titel. Aber das hat der Verlag gemacht. Ich hatte nicht reingeschaut in den Verlagsvertrag und da stand, Sie behalten sich die Formulierung des Titels vor. Das hatte ich nur unterschrieben. Und dann wollten wir das machen, harmlos, kraftlos, ziellos. Ich hatte auch das Gefühl, das tut man nicht und so negativ, so freundlich abholen, nicht Eierpopeia, was rasselt im Stroh und so. Dann war ich ein bisschen versöhnt mit dem Titel, die Krise der Predigt und wie wir sie überwinden, das war so ein bisschen freundlicher. Mein fast väterlicher Freund Rudolf Bohren schreibt mir dann. Ich glaube, der hat das wirklich gelesen. Naja, nun. Und dann schreibt er, Klaus, allein der Titel, ich kann nur in die Hände klatschen und bravo, 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 Halleluja, Halleluja rufen. Das tut er mal gut auch, ne? Das ist das doch, das ist das. So, also der war nun nicht der Meinung, dass man soll das nicht so negativ. Der Verlag hatte gesagt, das ist ein prophetisches Buch, das kann man nicht mit einem süßen Titel irgendwie da so bekleiden. So, und dann sagt er, aber der Untertitel, den ich ja nun für versöhnlich hielt, ne? Könnt ihr mal sehen, was ich für eine Pflaume bin. Der Untertitel, die Krise der Predigt und wie wir sie überwinden, und da wurde er sehr ernst. Er sagt, Klaus, wir stehen im Gericht mit unseren Predigten. Kirche wie Freikirche, wir stehen im Gericht. das können wir nicht mehr überwinden. Das kann nur noch Gott selbst. So scharf hat er das gesehen. Dieser Rudolf Bohren ist wirklich ein prophetischer Denker gewesen. Du lädst den Brüdern und Schwestern, die da predigen, eine Last auf, die sie ja gar nicht tragen können. Überwinden. Wer will das Gericht Gottes überwinden? So hat der mit mir geredet. Zum Inhalt selber sagt er, der hat ja so eine große Predigtlehre geschrieben, nicht? Weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber die japanischen Christen kennen die, denn die ist in Japanisch übersetzt. Und die koreanischen Christen kennen die auch, denn die ist in Koreanisch übersetzt. Und die englischen Christen kennen die auch, denn die ist in Englisch übersetzt. Nur, meine lieben Schweizer Brüder. Manche kennen nicht mal den Namen, wirklich wahr. Also, aber wer bin ich, der ich das kritisiere? So, und so ernst sah er die Lage. Ich habe ja euch eben sein Zitat vorgelesen, was er erlebt hat bei diesen Tausenden von Predigten, die sie analysiert haben. Ja? Und er hat mir immer gesagt, Klaus, es tut meiner Seele weh, wie gepredigt wird und so weiter. Er selber, seine Predigten sind hervorragend, aber sehr schlecht zu hören, komischerweise. Ja? Die sind so dicht, die Sätze, ja, da fehlt so ein bisschen vielleicht, wer bin ich denn, der sich das dann Fragezeichen dann richte? Naja, er selber auch, sein Lehrer Karl Barth, da hat er auch, lest das Buch, das ich euch vorhin genannt habe, da kritisiert er mal so ganz schön den Karl Barth, seinen Lehrer, den er verehrt hat, ja, und so. Also er, seine Predigten sind, da muss ich mal so sagen, sind gewöhnungsbedürftig, weil die so dicht sind, ja, weil die so dicht sind. Da kannst du fast aus jedem Satz schon wieder eine Predigt machen, weißt du? Ja, und also jetzt mal ganz kurz zu diesem Inhaltsverzeichnis. Ich habe da zwei Worte von Spurgeon an Anfang gestellt. Ich mache es manchmal so. Zwei Worte von Spurgeon. Das erste Wort. Und darum geht es mir in diesem Buch. Darum geht es mir auch in meinem Dienst, in meiner Verkündigung. Darum geht es mir in meinem Leben. Und darum bin ich dem Spurgeon so dankbar, dass er das gesagt hat. Und zwar sind das Sätze, die er später als Predigtlehrer seinen Studenten gesagt hat. Erster Satz. Lassen Sie uns Menschen retten, durch alle Mittel unter dem Himmel. Lassen Sie uns Menschen hindern, zur Hölle zu gehen. Spurgeon. Lassen Sie uns Menschen retten. Und dann an Sie direkt gewandt nochmal. Ihre Arbeit, Brüder, ist es, irgendwie Ihre Gemeinde in Brand zu setzen. Das irgendwie ist mir irgendwie so wichtig, ja. Tut, was ihr könnt. Tut ihr alles, was ihr könnt, ja. Irgendwie tut, was ihr könnt. Ah, da fällt mir gerade was ein. Habe da gerade kürzlich Bibel-TV, kriegt ihr auch Bibel-TV hier noch, ne? Klar. Hab da in Bibel-TV eine Sendung gesehen, so reingeschaltet. Und manchmal guckt man erstmal noch gar nicht so hin. Oder soll ich da bleiben, wegen der Aufnahme? Einer nimmt das auf. Bleib ich lieber da, ne? Gut. Da ist in Amerika eine Basketballmannschaft. Spielt in der ersten Liga und gewinnt ein Spiel nach dem anderen. das ist irrational. Die sind eigentlich alle nicht geeignet, sind alle zu klein. Das müssen lange Leute sein und das sind so Durchschnittsgröße, so wie ich so ungefähr. Das geht eigentlich gar nicht. Und der Trainer weiß das auch. Und dann macht er Krafttraining. Und er sagt, wir müssen den Gegner durch unsere Sturmläufe so hetzen, dass der bald nicht mehr kann. So machen sie es auch. Und Entschuldigung. Erkältung. Und so machen sie es auch. Und sie gewinnen Spiel für Spiel. Und dann haben sie noch da einen Betreuer, so mehr so ein Seelsorger, ein alter Mann. Und nach jedem Spiel, das sie gewonnen haben, der ist so ganz ident mit dem Trainer, sagt er, ich freue mich so sehr, dass ihr wieder gewonnen habt. Aber ich freue mich viel mehr, dass ihr alles gegeben habt. Ich freue mich viel mehr, dass ihr alles gegeben habt. Weißt du, die haben ein einziges Ziel: mehr Körbe werfen als der Gegner. Ein einziges Ziel. Und das Ziel ist so klar, wie nur irgendwas klar sein kann. Und wenn du dir eine ganze Mannschaft auf das eine Ziel einführen kannst, das ist schon der halbe Sieg. Und wenn du eine ganze Gemeinde auf das eine Ziel einführen kannst, das ist schon die halbe Erweckung. Und dann dieses, ich freue mich so sehr, dass ihr alles gegeben, habt. Ich weiß nicht, ob man die Frage stellen kann. An eine Gemeinde gibst du alles. Vielleicht setzt das zu sehr unter Druck. Aber man kann doch sie ermuntern, lasst uns alles geben. Lasst uns alles geben. Lasst uns alles geben. Vielleicht nicht so eine Frage stellen, gebt ihr alles? Nein, lasst uns alles geben. Das ist eigentlich so der Punkt. Also, ihre Arbeit, Brüder, ist es, irgendwie ihre Gemeinde in Brand zu setzen. Ich lese jetzt mal nur die großen Überschriften. Der erste Teil heißt Wahrnehmung. Die Predigt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Heute Morgen war ja eigentlich das Thema Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch, das kann ich ja mal kurz lesen, die 5 Überschriften. Die Predigt ist Ereignis, das den Himmel bringt. Die Predigt werden Menschen gerettet. Die Predigt des Wortes Gottes, so haben es die Reformatoren gesagt, ist Wort Gottes. Ist Wort Gottes. Dann, Predigt ist die Gegenwart des Ewigen. Die Gegenwart des Ewigen bringen. Und die Gemeinde, ist der nächste Punkt, ist ja eine Schöpfung des Wortes. Creatura verbi. Ecclesia est creatura verbi. Die Gemeinde ist ja eine Schöpfung des Wortes. Nicht die Gemeinde hat das Wort gemacht, das Wort hat die Gemeinde gemacht. Und dann Predigt als Seeschule der Herrlichkeit. Was ich heute Morgen schon mal gesagt habe, ja. Seine großen Taten. Die Seeschule der Herrlichkeit. Sie immer zum Staunen führen, wie groß unser Herr ist, wie schön unser Herr ist. Dann erübrigen sich viele, viele Imperative. Wirklich wahr. Viele Imperative. Das ist der Anspruch, die Wirklichkeit. Ernüchternde Wirkung, die folgenschwere Verharmlosung. Hier ist ja das Wort harmlos, unserer Predigten sind harmlos. Die wollen nichts mehr. Das ist so ein Gehüpfe von Sonntag zu Sonntag, von Sonntag zu Sonntag zu Sonntag. Immer ein neues Thema, immer ein neues Thema. Haben Sie noch eine Bibelstunde? Auch noch. Sonntag das, Mittwoch das, Sonntag das, Mittwoch das, Sonntag das, Mittwoch das. Immer was anderes, immer was anderes. Da wird doch die Gemeinde, die wird doch verrückt. Und wenn du jetzt noch ein guter Prediger bist, das sind die ärmsten Gemeinden, die gute Prediger haben. Die werden dann angepackt, erregt durch die gute Predigt. Und dann jeden Sonntag erregt, jeden Mittwoch erregt, jeden Sonntag erregt. Rach, rach, da hält doch keine Gemeinde aus. Es wird viel zu viel. Die hören viel zu viel Themen, sage ich mal. Man muss mal bei einer Sache bleiben. Ich werde das später noch mal etwas sagen. Meine These ist, nur eine Predigt im Monat. Und die viermal. Nicht dieselbe. Nur einen Text im Monat und den viermal auslegen. Immer noch ein bisschen tiefer graben. Immer noch ein bisschen tiefer graben. Immer noch ein bisschen tiefer graben. Und die Gemeinde dabei beteiligen. Wenn es nicht 1000 sind, dann ist es etwas schwierig, so mit Mikrofon. Aber wenn es so 150 ist, das geht hervorragend. Ja. Also bei uns in der Landeskirche sitzen die Leute da wie Kartoffelsäcke. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja. Sagen nichts. Ne.
Entschuldigung. Bitte. Was meinst du mit die Gemeinde beteiligen?
Konkret. Stell dir das mal noch mal später, sonst komme ich jetzt hier durcheinander. Wenn ich jetzt da anfange, ist ein Vortrag für sich. Ne? Aber das war jetzt nicht zufällig gesagt, Herr Bischof. Thomas, bitte nachher nochmal, später nochmal. Sehr wahrscheinlich komme ich von selber drauf. So, also, ernüchternde Wirkung, Folgensphäre, verharmlosen. Und also der dritte Punkt hier, Entertainment. Es ist Gemeinde-Entertainment. Es ist gemeindeinternes Selbstgespräch. Gemeinde spricht zu sich selbst. So, nicht? So. Aha, gut. Ah, das ist ein Bruder, der ist auch zack. Danke, Felix. Dann Missbrauch des Ewigen. Der Ewige wird missbraucht. Kann ich das hier nicht alles ausblättern? Nichts ist wesentlich, zu viel scheint wichtig, so viele Wichtigkeiten. Aber es ist eigentlich nichts mehr so richtig wichtig. Dann gefangen in mentalen Modellen, Predigt, da steht es hier, als gemeindeinternes Selbstgespräch. Dann das tödliche Hirte-Schafe-Modell, bei uns so besonders. Ne? Bin ja oft so in landeskirchlichen Gemeinden, hat er doch unbedingt da. Stell mal das Buch davor, bitte. Am besten senkrecht, ich meine, als Waage, so, ja. Also, tödliche Hirte-Schafe-Modell. Ich bin ja auch so in landeskirchlichen Gemeinden und viele wissen das dann nicht. Wisst ihr eigentlich, was Pastor heißt? Ja, du weißt das ja, ne? Aber die Gemeindeglieder wissen das nicht. Ja, wissen, Pastor heißt Hirte. Ah, ja, keine Hose, nein, Pastor heißt Hirte. Also,
Hirten werden. Na dann gehe ich schon wieder
Also Mann, das ist ganz eigenartig. Also, das tödliche Hirte-Schafe-Modell. Und dann, oh, das nehmen mir natürlich manche Kollegen übel, die skurrile Tauf- und Unterrichtspraxis. Ne? Da, wenn du also evangelischer Pfarrer bist, dann musst du ja Kinder taufen. Ne? Kinder taufen. Ich bin gar nicht prinzipiell gegen die Kindertaufe. Das ist ja das Bundeszeichen des neuen Bundes. Das Bundeszeichen des alten Bundes war die Beschneidung. Das wurde am achttägigen Knaben gemacht. Ja? Aber der wurde in ein frommes Volk hinein beschnitten, könnte man sagen. Aber uns, wir werden ja in ein gottloses Volk hineingetauft. Die Familien sind ja gottlos. Ne? Ich war aber Gemeindepfarrer mit 8000 Seelen. Da guckst du, wa? Da guckst du doch jetzt respektvoll zu mir auf, wa? Ihr mit euren 150. Ha? Mann doch. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet 4 bis 6 Mal beerdigen in der Woche. Das bedeutet das. Ja? Also heute weiß ich alles. Es ist eine Unverschämtheit, von einer Landeskirche einen jungen Pastor 6 Mal in der Woche auf den Friedhof zu schicken. Ja? Das war furchtbar. Und jetzt war mein Elend. Ich war vorher 11 Jahre Evangelist gewesen. Ja? Wenn ich normaler Gemeindefahrer bin, dann das mache ich ja mit links. Ne? Das ist ja, steht ja alles da, was du machen sollst. Ne? Und eine kurze Ansprache da, läuft alles dann schon. Aber das kann ich nicht als Evangelist. Also ich besuche also die Familie der Trauernden. Ja, was sie mir erzählen, Vater ist gestorben. Ja, wie war er denn? Oh, unser Vater war toll, er war immer alles toll. Ja, alles aufgeschrieben für die Beerdigung. Was soll ich so sagen? Wie erzählt man dein Lebensweg? Ja, und dann, mein Kollege dient dann. Wiedersehen bis Freitag. Und ich habe dann gefragt, wo ist er denn? Wie? Ja, euer Vater. Wo ist ganz viel? Wo ist er denn jetzt? Gibt es eine Ewigkeit oder nicht? Gibt es Gott oder nicht? Wir sind Niedersachsen. Kommt einer aus Niedersachsen? Keine Ahnung, was da los ist. Die sind gezwungen worden, Christen zu werden. Das steht, ist da heute noch sozusagen im kollektiven Gedächtnis. Ja? Da sollen 20.000 Niedersachsen geschlachtet worden sein. Diese bereit waren sich tausend bei Karl im Rund. So, da geht keiner in die Welt. Ja, jetzt, ja, wo ist er jetzt? Ja, irgendwie, oder? In einer Familie. Ein paar Söhne saßen da. Herr Pastor, man fällt um wie ein Baum und vermodert. Mensch, wenn das jetzt Ihr Vater gewesen wäre. Eben haben Sie noch so nett über Ihren Vater geredet und jetzt vergleichen Sie ihn mit dem Baum der Vermoder. Ja, so war das auch nicht gemeint. Das haben wir es auch gesagt. Richtig so, so ist es weg. Wo ist er denn jetzt? Da muss man doch mal drüber reden. Gibt Gott oder nicht? Wenn es ihn nicht gibt, ist eigentlich alles, was wir in der Kapelle tun, ist doch alles Affentheater, oder? Und dann wundert man mal sehr lange Gespräche. Und dann habe ich gewusst, dass man so rankam. Habe ich gewusst, hier muss ich nächste Woche wieder hin. Und in der nächsten Woche hatte ich schon wieder 6 Beerdigungen im Terminkalender. Geht alles. Bei den Taufen dasselbe. Waren ja von der Taufe. Ne? Das war ja die Unterschrift hier. Skurrile Taufe und Unterrichtspraxis. Also Taufe. Ja, kommen Sie, melden Ihr Kind an. Mein Kollege hat dann, ja, okay, schön, wie soll es heißen, Gustav, okay, gut. So, dann sehen wir uns Sonntag um eine Kinderkirche. Mein Elend, bin Evangelist. Warum wollen Sie Ihr Kind denn taufen lassen? Konnte ich gar nicht anders. Ja, unsere Oma. Ja, unsere Oma. Wie unsere Oma? Ja, unsere Oma will das. Ach so, unsere Oma. Und ihr? Oh, wir halten nichts davon, Herr Pastor. Ehrlicher Pastor, wir halten nichts davon. Ja, toll, Mann, dass ihr so ehrlich seid. Das finde ich prima. Aber dann sollten wir auf die Taufe verziehen. Nee, unsere Oma.
Herr Pastor, wir zahlen Kirchensteuer. Tja, muss man machen, ne? Aber das war klar. Die glaubten nichts und ich musste ihr Kind taufen. Jetzt hast du eine Agenda, ne? Hast du eine Agenda. Muss ich jetzt fragen nach der Agenda, steht alles vorgeschrieben. Wollen Sie Ihr Kind im christlichen, wollen Ihr Kind taufen lassen und im christlichen Glauben erziehen? Dann antworten Sie ja. Ja. Ich weiß, dass Sie das nicht können und die wissen, dass ich das weiß. Das ist Heuchelei. Das ist ein reines Affenwerk. Das habe ich noch mal laut gesagt, irgendwo in einem Vortrag, mein Oberkirchenrat, da die waren sowieso so scharf geworden auf mich, die haben mich nicht abgehört. Das war richtig so ein bisschen Stasi-Methoden. Ne? Wenn ich in Deutschland Vorträge gehe, die ich nicht die Kassette bekomme. Da hatte ich mal gesagt, vor unseren Altären wird bei der Taufe mehr gelogen als die Wahrheit gesagt. Oh, da waren da die Puppen am Tanz.
Ja, was denn? Da muss ich gar nicht lachen, das ist so, Gerd. Es ist so zum Weinen. Ihr lacht immer an der verkehrten Stelle. Ihr lacht immer da, wo man weinen müsste. So, der Anspruch, die Wirklichkeit, die Nöte hinter der Wirklichkeit. Das will ich jetzt auch noch gerade sagen. Die Nöte hinter der Wirklichkeit. Das erste ist meines Erachtens die Krise des Christusglaubens. Die Krise des Christusglaubens. Jesus Christus ist nicht mehr der, der uns im Neuen Testament verkündigt wird. Das ist die eigentliche Glaubenskrise. Krise des Christusglaubens. Zweitens, Ewigkeitsverlust. Manfred Jusutis, von dem ich heute Morgen ein Zitat gebracht habe, der hat ein Buch geschrieben, die Gesetzlichkeit in der Predigt. Gesetzlichkeit in der Predigt. Und da hat er 940 evangelische Predigten untersucht. Hochinteressant. Also Gesetz und Evangelium, wie man das predigt, das könnt ihr da lernen. Das Buch selber ist vergriffen, aber ist dann in irgendeinem späteren Band mit aufgenommen, ist da ein langes Kapitel. Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart von Jusutis. Ein Kapitel über Gesetzlichkeit ist auch in diesem Buch da, die Predigt beurteilen, da könnt ihr das finden. Das ist da ein Stückchen mit eingeflossen. So, und Gesetzlichkeit in der Predigt der Gegenwart, und da schreibt er im Vorwort, eigentlich wollte er auch ein Kapitel schreiben, wie denn heute über die Ewigkeit gepredigt wird. Und dann musste er davon Abstand nehmen, denn er hat keine Predigt bei 940 Predigten gefunden, wo über die Ewigkeit geschrieben wird. Das musst du dir mal vorstellen. Ja? Das ist die Verweltlichung aller Dinge zwischen Himmel und Erde. So hat es mal ein Philosoph in Österreich gesagt. Die Verweltlichung aller Dinge zwischen Himmel und Erde. Ja, Verweltlichung der Kirche. Evangelium, die beerdigen Menschen und halten keine Predigt mehr über die Ewigkeit. Das ist irrational. Siehst du? Das kann ich in meinem kleinen Kopf nicht mehr verstehen. Das drängt sich doch auf. Wo ist er denn? Muss man doch fragen. Nein, das wird nie gefahren. Nie, nichts berührt. Bei den Konfirmanden, ja. Ich kam dann da in die Gemeinde, diese riesengroße Gemeinde, hatte 120 Konfirmanden, in schön ein paar Gruppen geteilt. Ja, das Erste, was ich tue, ist doch klar. Jetzt sitzen da in der ersten Gruppe 20 Konfirmanden. Was meint doch wohl, nachdem wir uns begrüßt haben und so weiter, was meine erste Frage war? Die hatten jetzt aber schon anderthalb Jahre Konfirmandenunterricht. Denn wir haben da 2 Jahre. Toll, ganz großartig. Was meinst du, was meine erste Frage war? Meine erste Frage war, sag mal, wie geht's euch denn?
mit dem Glauben? Muss man doch fragen, wie geht es euch denn mit dem Glauben? So, mit Gott und mit Jesus. Darf ich auch mal sagen, wir sind ja unter uns. Darf ich dich mal fragen, wie geht es dir mit dem Glauben? Sag mir jetzt mal.
Nee, ach was, kann man doch nicht glauben.
Und du? Nee. Und so. Kein einziger sagt, dass er das glaubt. Aber anderthalb Jahre Konfirmandenunterricht und der Konfirmator hat es nicht gemerkt. Das ist wohl nicht wahr sein. Dann habe ich gesagt, ja, Kinder, was machen wir jetzt? Ein halbes Jahr vor der Konfirmation. Es geht doch hier, wenn Gott ist. Und ihr lügt ihm dabei vom Altar ins Gesicht. Dann verbrennt ihr euch nicht nur die Finger, dann verbrennt ihr euch die Seele. Das könnt ihr nicht machen. Auch wenn ihr nicht an ihn glaubt, könnte es ja doch sein, dass er euch ehrt. Könnte ja doch sein, dass es ihn gibt. Könnte ja doch sein, dass er dich geschaffen hat. Was machen wir denn jetzt? Da sagt der Dirk, das hat uns ja auch nie einer gefragt. Sagt Christiane, ich weiß nicht, woher die das Wort hat. Ja, wir können mal doch versuchen, ob wir uns bis zur Konfirmation auch bekehren. Damit, das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Du, da habe ich also meine ganze Liebe und meine ganze, alles, was ich hatte, sozusagen, da hinein investiert, dass ich noch zum Glauben kam. Freizeit gemacht und so. Sport mit ihnen gestrieben und ihnen von Jesus erzählt. Ah, die haben mich alle bekehrt. Wunderschön, wunderschön. Da hatte ich auch gemerkt, da muss ich mal vorstellen, kommt ein paar auf mich zu und sagt, wir hatten immer am Donnerstag Konfirmandenunterricht. Können wir nicht noch einen anderen Nachmittag zusammenkommen zum Konfirmandenunterricht? Wie war das Teil der Konfirmandenunterricht? So. Ich konnte auch ein bisschen Gitarre spielen. Ne? Hatte bei den Fackelträgern so schöne Lieder gelernt. Ne? Swing low, sweet cherry. Und so haben wir so richtig schöne Latten gesungen da. Früher sangen die, also aus tiefer Not zeige ich zu dir. Nein, wir haben Swing low gesungen. So. Ja. Auf jeden Fall, dann haben sie Spiele gemacht. Es gab so ein Buch Spielen bei der Sache. Ganz toll und so. Und ich konnte nicht noch mehr Unterricht geben, aber ich habe gewusst, es müsste mehr sein. Und dann bin ich auf einen Gedanken gekommen, der war wirklich vom Heiligen Geist. Da habe ich dann mir überlegt, wo sind denn gläubige Ehepaare, junge gläubige Ehepaare, die schon gesettet sind, Häuschen haben und so, die ich fragen könnte, ob sie nicht an einem Abend der Woche mit ein paar Konfirmanden Bibel lesen würden. Einfach nur Bibel lesen und dann vielleicht ein bisschen quasi ein Spielchen hinterher oder so, sich einfach treffen. Da habe ich ein paar gefunden, drei Ehepaare. Und dann war natürlich die große Frage auch die, wer macht da nun mit? Nicht? Die waren bereit, aber ich wusste ja nicht, ob wir. Da war ich so überrascht, dass sich so viele gemeldet haben, dass wirklich diese drei Gruppen zustande kam. Ja? Und nun passierte was, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ne? Das sollte ja bis zur Konfirmation, dann ist es vorbei. Ne? Denkste, die haben gesagt, nee, wir wollen weitermachen. Jetzt hatte ich mit einem Schlag drei Auskreise von Jugendlichen, von 15-Jährigen. So. Und als ich ging, hatten wir 20. Ne? Ich bin nur 5 Jahre da geblieben. Und so haben wir es gemacht. So. Also, ja, also ein Loblied auf die Volkskirche, auf die Möglichkeiten der Volkskirche. Man muss ihn nur ausschöpfen.
Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach mal, über diese Taufe her. Also hier. Also Ewigkeitsverlust. Dann Individualismus statt Gemeinsinn. Ja. Es wird meistens nicht die Gemeinde angesprochen, es werden Einzelne angesprochen. Das ist die Theologie der evangelischen Kirche. Auf den Einzelnen kommt es an. Ja? seelsorglich predigen, sagen sie. Ja? Und hat man immer den einen im Blick. Das widerspricht völlig der Heiligen Schrift. Die spricht vom Leib, mit den Gliedern. Du sollst nicht den Daumen anpredigen, du sollst den Leib anpredigen. Ja, das ist so. Dann Preisgabe, also dann Individualismus statt Gemeinsinn, dann Abwertung des persönlichen Heils. Das ist so das Erbe der ökumenischen Theologie, der sogenannten Apostolatstheologie aus den 60er Jahren. Da kam das dann so auf, da hat man gesagt, ja, nein, es geht noch um was anderes. Es geht gar nicht nur immer um das persönliche Heil. Nein, es geht um das Aufrichten des Shalom. Das war damals das große Wort. Aufrichten des Shalom. Und Shalom ist ja viel mehr als persönliches Heil. Wörtlich. Viel mehr als persönliches Heil. Das ist Integrität. Das ist Gemeinschaftssinn. Das ist, und noch sowas. Was überhaupt nicht in der Bibel steht, was war denn das jetzt noch? So was ganz Schlabberiges. Komme jetzt gerade nicht drauf. So, nachher komme ich vielleicht drauf. So, und das viel mehr. Harmonie. Ja, Harmonie, genau, Harmonie. Harmonie, viel mehr als persönliches Heil. Bah! Persönliches Heil? Kam noch ein bisschen vor, aber es kam schlecht weg. Und dann war es ganz weg. Ja? Also, wirklich war Abwertung des persönlichen Heils. Wenn du die Ewigkeit nicht predigst, kannst du, das hängt hier alles zusammen, innerlich zusammen, wenn du die Ewigkeit nicht predigst, kannst du auch das persönliche Heil nicht mehr predigen. Wozu denn? Dann noch Selbsterhaltung als Selbstzerstörung. Da habe ich so einige Sätze von Bonhoeffer zitiert, und dann, die Kirche redet, Gott schweigt. Was ist das, eine redende Kirche angesichts des Schweigen Gottes? Darum geht es da. So, und dann kommt dieses Kapitel, das ihr mir für diesen Part hier genannt habt, die Leidenschaft der Trinität. Das ist also der zweite Teil. Nochmal, der erste Teil lautete Predigt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also die Wahrnehmung. Predigt zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der zweite Teil, der biblische Befund. Der muss ja jetzt kommen. Und da heißt die Überschrift, senden um zu retten, die Leidenschaft der Trinität. Und dann ist mir deutlich geworden, dass die Schöpfung schon Sendung ist. Ja? Gott sandte sein Wort. Ja? So. Schöpfung durch sein Wort. Dann die Sendung Israels, die Sendung des Sohnes, die Sendung des Geistes, die Sendung der Gemeinde. Dann das Ziel der Sendung Jesu, um Gottes Willen Verlorene retten. Das ist einer meiner Hauptsätze. Um Gottes Willen Verlorene retten. Um Gottes Willen Verlorene retten. Nicht um der Kirche Willen, auch nicht um der Freikirche Willen, Gerd, auch nicht um des Erfolges in deiner Gemeinde Willen, um Gottes Willen, ja? Das muss klar sein. Um Gottes Willen Verlorene retten. Und in unserer deutschen Sprache ist das so schön, dieses um Gottes Willen. Das sagen wir, wenn es so ganz ernst ist, um Gottes Willen. Ja, da hat noch so, das so diesen Charakter noch drin. Um Gottes Willen Verlorene retten. Und dann der Gekommene, Jesus, die Verlorenen, der Richter, der Retter. Lest einfach mal das Kapitel, die Verlorenen. Ich habe gestaunt. Ich bin ein Bibelleser, aber ich habe einfach nicht wahrgenommen, wie oft im Neuen Testament vorkommt, dass Menschen verloren gehen. Ja? Ich war so überrascht. So überrascht. Ja? Also, die Verlorenen. Der Richter, der Retter, der Bevollmächtigte, der Gesandte, der Gehorsame, der Liebende. Alles auf Jesus bezogen. Ziel der Sendung Jesu. Dann biblische Verkündigung im Zeichen der Sendung. So, nach dem zweiten Teil kommt dann die Folgerung. Ja, was denn jetzt? Das ist ja die Frage, die dann kommt. Predigen als Sammlung zur Sendung. Darum geht's, ja. Predigen als Sammlung zur Sendung. Der erneute Predigtdienst, Predigt als Sendungsrede, die sendungsorientiertes Predigen führt. So, das ist so ein bisschen so jetzt mal ein grober Gang gewesen durch das Ganze. Und jetzt sollte ich etwas sagen über die Leidenschaft der Trinität. Und da nehme ich jetzt einfach mal diese, eben war es noch da. Ach so, das Buch. Also, Sendung und Gemeinde, eine Verhältnisbestimmung. Da geht es eben um die Leidenschaft der Trinität. Oder was ist das Hauptinteresse Gottes? Wenn ihr wollt, könnt ihr das nachher auch kriegen. Die Liebe Gottes, ich zitiere ein Wort aus 1. Johannes 4,9. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, die Liebe Gottes, dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Könnt ihr mir, wer hat mir das eben eingestellt, dieses hier Ganze? Bruder, komm mal her. Wie heißt du nochmal gerade?
Urs.
Urs. Ja, so heißt man in der Schweiz. Ne? Urs. Kannst du das ein bisschen größer machen, dass ich das besser sehe? Oder geht das nicht?
So?
Na, das ist zu viel. Das muss schon größer bleiben. Größer als das, aber so ein bisschen. So. Urs, du bist ein Schatz. Ein wahrer Bruder im Herrn. So. Also, nochmal. Ich habe ein paar Mal geguckt, als ich das begriff. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Das heißt ja doch, die Liebe Gottes besteht in der Sendung des Sohnes. Sie werden in eins gesehen, ein synonymer Gebrauch. Liebe Gottes und Sendung des Sohnes, der synonyme Gebrauch. Das ist ein tolles Ding. Also ist die Sendung, ist die Mission schlicht und ergreifend Gottes Liebe in Aktion. Bei uns durfte ich lange das Wort Mission gar nicht mehr sagen. Ist ja auch wirklich Schindluder damit getrieben worden. Aber der schlechte Gebrauch hebt ja den guten nicht auf. Worin besteht jetzt die Sendung Jesu? Ganz schlicht, ihr kennt das alles. Jesus Christus spricht, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich hatte meine erste theologische Ausbildung im Johanneum und das ist sozusagen das Motto des Johanneums. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, darüber bin ich nie hinausgekommen. Also meine Theologie ist darin hängen geblieben sozusagen.
Was ist das Johanneum?
Bitte? Ja, also wenn du das nicht weißt, Bruder, dann hast du fast nicht gelebt. Ne? Ich habe ja fast gesagt. Also Johanneum, das ist so eine Schwester-Bibelschule in Deutschland, sozusagen ganz stark früher connected, also zusammenhängend mit Krishona. Das deutsche Krishona, könnte man sagen. Das ist
Gastdozent.
Du bist Gastdozent auf Krishona.
Hätte mir das gedacht, wäre ich gekommen. Ja, kluge Leute, eine Anforderung, kluge Leute. Erst seit 2 Jahren, deshalb habe ich die Zusammenhänge ja. Noch nicht.
Also, ich habe auch zum Johannieren das erste Mal von Krishona gehört. Und es gab damals einen großen Evangelisten. Der hat mit beiden zu tun. Also, ich habe das so mitbekommen, das waren nur zwei, die waren sehr eng zusammen, haben die irgendwie eine Verbindung gehabt. Johanneum und Krishona.
Lieber Bruder, schau mal nach in den Papieren, da findest du das schon. Ein Glück, dass ich nicht mehr weiß, was für bedeutende Leute ich vor mir habe. Welcher verrückt, meine Dozent. Ich bin, ja, aber ich bin eigentlich Graveurlehrling. Vom Beruf bin ich Graveurlehrling. Und irgendwie fühle ich mich immer noch so. Gut. Der Mensch ist gekommen zu suchen, retten, was verloren ist. Darüber bin ich eigentlich nicht hinausgekommen. Ja. Ja, auch nicht. Das ganze Buch also ist eigentlich nur Auslegung dieses Wortes. So, was bedeutet der Name Jesus auf Deutsch? Viele Gemeinden bei uns wissen das nicht. Jesus heißt Gott rettet. Gott rettet. Nicht? Wenn da steht, Matthäus 16, nee, 18, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da muss man eben fragen, was heißt in meinem Namen? Nicht? Ist ja so. Ich war in einem Hauskreis in Hannover, hatten mich eingeladen. Irgendwie, da sollte ich einen Abend halten. Und dann stellte sich heraus, die waren schon 10 Jahre zusammen. Ziemlich großer Hauskreis, ich glaube 11 Paare, Ehepaare, großer Hauskreis. Mensch, 10 Jahre. Und dann habe ich gefragt, habt ihr mal versucht, neue zu gewinnen? Nein, das wollen wir bewusst nicht. Oh, bewusst nicht. Herr Dozent, bewusst nicht. Ja. Ja, warum? Ja, sonst verliert unser Kreis seinen persönlichen Charakter. Da habe ich wieder mal die Krätze gekriegt, da kann ich da was sagen. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Das war unfassbar. Und dann habe ich gesagt, aha, habt ihr mehr Sorge um euren persönlichen Charakter, als dass ihr Sorge habt, dass Leute ewig verloren gehen. Was soll das? Und dann habe ich gewagt zu sagen, wisst ihr, was ich für einen Eindruck habe? Unser Herr, der ist längst nicht mehr unter euch. Ich war vor 14 Tagen beim Baptisten, da ist er gerade. Da ist er gerade. Aber hier habe ich große Zweifel. Jetzt der Leiter. In meiner Bibel steht, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Punkt. Ja, auch schon mal gehört, ja. Da, Jefa, was heißt denn mein Name? Ja, was ist denn sein Name? Ja, Jesus. Was? Ja, Jesus? Wenn hier ein Dackel wäre, das, für den Dackel ist das ein Geräusch. Ne? Sag doch gar nichts. Das hat doch einen Sinn. Der Name hat doch einen Sinn. Da muss ja extra ein Engel kommen aus der Ewigkeit. Und das ist ein langer Flug. Ne? Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber kommt mir gerade so. Muss ja extra ein Engel kommen, um dem Josef zu sagen, seine Maria kriegt ein Kind. Und dieses Kind, das darf jetzt nicht. Herr Dozent, wie heißt du mit Vornamen?
Martin.
Das darf auf keinen Fall Martin heißen. Das muss Jesus heißen. Das hat doch einen Sinn, wenn der Engel kommt und sagt, das muss, und extra kommt, dass das auf jeden Fall gesichert ist, dass der Jesus heißt.
Ja, das musst du doch mal begreifen.
Ne? So, dass der Jesus heißt. Ja, dann habe ich mir gesagt, Jesus heißt Gott rettet. Habt ihr nicht gewusst? Nee, das haben 10 Jahre zusammen, aber das haben wir nicht gewusst. Dann habe ich gesagt, der hat das, wo er nun zitiert, wo zwei oder drei. Da habe ich gesagt, wisst ihr, wie das heißt? Das heißt, wo zwei oder drei im Namen der Gottesrettung zusammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Doch nicht so, so einem langweiligen Verein, von dem nichts mehr ausgeht. Ich habe Bibelschulen erlebt, die waren so langweilig. Da kann mir keiner weismachen, dass Jesus mitten unter ihnen ist. Wo Jesus mitten unter uns ist, da ist wirklich, da ist Feuer des Geistes. Mann, so billig lässt sich die Gottesgegenwart nicht herstellen. Das muss man doch mal wissen. Jesus heißt, Gott rettet. Tja, also, wie heißt Sendung auf Latein? Das wisst ihr alle. Missio. Nochmal. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Mission ist ein anderes Wort für Liebe. Mission ist Retterliebe in Aktion. Wir fragen jetzt also nach dem Hauptinteresse Gottes, nach Gottes Hauptinteresse. Gottes Hauptinteresse besteht darin, Verlorene zu retten. Darum ist Jesus gekommen. Eine Gemeinde, die in der sein Interesse an erster Stelle steht, ist an Gott interessiert. Gottes Hauptinteresse besteht darin, Verlorene zu retten. Eine Gemeinde, in der sein Interesse an erster Stelle steht, ist an Gott interessiert. Oh, die hier rausziehen. Die Gemeinde, in der Gottes Hauptinteresse nicht an erster Stelle steht, kann fromm tun und sein und aktiv sein. Sie ist in Wirklichkeit an Gott nicht interessiert. Ist doch so. An Gott sind wir interessiert, wenn uns interessiert, was ihn interessiert. Dann sind wir wahrhaftig fromm. Fromm ist irgendwie alle Welt. Entscheidend ist, worauf sich die Frömmigkeit richtet. Gott lieben und mit ihm die Verlaufenen und Verlorenen, darum soll es uns gehen. Aber Achtung, wir meinen, eine Liebe, Gott lieben und mit ihm die Verlaufenen und Verlorenen, wir meinen eine Liebe ohne Nebenabsichten. Wir schielen nicht auf persönliche oder gemeindliche Erfolge. Manchmal ist man nämlich durch seinen Ältestenkreis so unter Erfolgsdruck gesetzt. Ich kenne amerikanische Missionare, die kommen nach Österreich und die werden von ihrer Mission unter Druck gesetzt. Ja? Die müssen jetzt Erfolgsbriefe schreiben. Ja? Ich habe einen Missionar richtig kaputt gehen sehen. Der sollte in Österreich eine Gemeinde gründen, was sowieso kaum geht bei den Katholiken. Ne? Denn so eine Freikirche ist für den Sekte, eine Sekte. So. So, jetzt sollte er eine Gemeinde gründen, sollte also einen evangelistischen Dienst tun. Er war gar kein Evangelist, er war ein Lehrer. Ne? Ja, und nun sollte er Erfolge zeigen. Hatte keine. Ich hatte mit ihm Kontakt. Hatte keine. Habe ich gesagt, komm zu mir in mein Werk für Evangelisation, Gemeindeaufbau. So einen Kerl hätte ich gebraucht. Nein, das geht nicht. Puh, ja. Und dann hat er auch immer weniger Spenden. Ne? Konnte kaum leben. Und dann ist er in eine tiefe Depression gefallen. Ein halbes Jahr tief depressiv. Hat sich langsam rausgerappelt, dann ging es wieder ein bisschen. Dann kriegte seine Frau ihr ganzen Leib so voller Ausschlag. Und sind zum Neurologen. Und der hat gesagt, es gibt nur eine Medizin. Sie müssen zurück in ihr Land. Sie halten diese Kultur oder was das ist nicht aus. Sie müssen zurück. So, jetzt kam der Doppeldruck. Der Herr hat uns doch hergesandt. Wir können ihm doch jetzt nicht ungehorsam sein. Ah, oh, meine Zeit. Und dann habe ich auch mit ihm geredet. Habe gesagt, das hat sich jetzt so gezeigt, jetzt geht ihr im Namen Jesu, ich sende euch zurück nach Amerika. Und dann sind sie gegangen und konnten doch wieder nicht ganz froh werden. Immer noch so dieses, was meint der Herr? Und dann habe ich sie denn da gesehen und besucht und gesagt, das meint der Herr, dass er jetzt hier einen schönen, fröhlichen Dienst anfängt. Es hat auch einen wunderschönen, fröhlichen Dienst. Aber solche Sachen, so unter Druck, das meinen wir nicht. Wir fielen nicht auf persönliche und gemeindliche Erfolge. Es gab von Amerika her so diese eine Gemeindewachstumsbegegnung, Bewegung. Da habe ich auch mitgemacht. Und dann gab es bei uns in Deutschland sogar eine AGA, nannte sich das, Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeaufbau. Da war ich sogar, stellt euch vor, der erste Vorsitzende. Ich war da so mehr Galionsfigur. Die entscheidenden Dinge haben andere gemacht. Aber Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeaufbau. Und dann hatten wir so Gemeindeberater. Und wenn wir dann zusammenkamen, dann erzählten die, nicht? Das Wort Jesu kam überhaupt nicht mehr vor. Es kamen nur noch Zahlen vor. Oh, eine Gemeinde hat so gestiegen und so gestiegen. Ein Gemeindeberater, der hielt einen Kursus, immer wieder einen Kursus, wie man die 250-Mitglieder-Barriere überwindet. Kannst du dir was darunter vorstellen? Martin? Ja, also man hat festgestellt, so, es gibt so Missionswissenschaftler, die haben festgestellt, wenn eine Gemeinde wächst, so etwa bei 50, stagniert es erstmal. Jetzt muss man wissen, was man tut, damit das rübergeht. Und dann geht es wieder weiter, bei 100 stagniert es wieder. Und irgendwie, und der hat sich eingespielt auf die 250-Barriere. Pah! Da habe ich ihn gefragt, bist du auch in der Gemeinde? Ja, eine Freikirche da in Dingsbums und so. Und ja, ja, und wie viel Mitglieder habt ihr? 17. So, und jetzt hältst du also Seminare, wie man die 250-Mitglieder-Barriere überwindet. Kehr nochmal, ich bin dauernd dabei, die Krätze zu kriegen, aber wirklich. Das geht doch nicht. Ich bin heute der Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht seid ihr jetzt ganz böse, ich bin heute der Meinung, das Thema Gemeindewachstum hat uns unmerklich in die Irre geführt. Jesus wurde nicht für das Wachstum der Gemeinde gekreuzigt, sondern dass Menschen gerettet werden. Es geht nicht um die Kirche. Es geht um den Herrn der Kirche. Und den geht es um die Verlorenen. Und dazu braucht er die Kirche. Also das ist so mir klar geworden. Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Und Gottes Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben, Matthäus 6. Ich meine, das ist das Wort an dieser Stelle. Auf jeden Fall, Jesus hat viel gesagt und getan, aber nur eines gewollt. Er hat viel gesagt und getan, aber nur eines gewollt, suchen und retten, was verloren ist. Ihr Lieben, klarer geht es nicht. Einfacher geht es eigentlich auch nicht. Um etwas anderes kann es in seiner Nachfolge substanziell nicht gehen, in der Hauptsache. Suchen und retten, was verloren ist. Jesus wollte um Gottes Willen Verlorene retten. Und das hat Bedeutung für die Ewigkeit, das hat aber auch Bedeutung für die Zeit. Nicht? Paulus sagt ja, dass die Liebe Gottes ausgegossen wird in unsere Herzen. Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn also jemand zu Jesus kommt, wird auch die Liebe Gottes ausgegossen. Davon hat doch auch die Umwelt etwas. Nicht? Denkt doch da an die erste Gemeinde. Muss man sich mal vorstellen da. Nicht in diesen Orten, Jerusalem und so. Da ist da auf einmal, da scheren da eine Gruppe von Juden auf und beten den gerade Gekreuzigten da an, nicht? Und singen und tun was. Und dann steht da auf einmal, nicht? Also Zeichen und Wunder, es geschahen Wunder und Zeichen. Und dann steht da auf einmal, eigentlich mussten jetzt die Juden doch sagen, was, eine Sekte hier unter uns? Ne? Haut bloß ab! Nee, weißt du, was da steht? Sie fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Das heißt doch auf Deutsch, das Volk muss was von ihnen gehabt haben. Ja, gar nicht nur so geistliche Dinge. Irgendwas anderes muss da gewesen sein. Das Volk muss was von ihnen gehabt haben. Und als sie dann sozusagen dann später weitergingen, dann wurden sie verfolgt, ja. Aber zunächst mal war das da. Jesus wollte um Gottes Willen Verlorene retten. Wird die Liebe Gottes ausgegossen in die Herzen der Geretteten, dann hat die Welt den Segen davon. So, bisher haben wir also von der Sendung Jesu gesprochen, jetzt geht es um die Sendung der Gemeinde. Jesus spricht ja, wie mich der Vater gesandt hat, das ist mein anderes großes Wort, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Damit ist die Gemeinde in die Sendung Jesu hineingenommen. Für die Sendung verwenden wir jetzt im Folgenden dieses Pfeilsymbol. Dieses Pfeilsymbol. Für die Gemeinde dieses Symbol. Habe ich nur nicht gewusst, ihr seid Freikirchler, soll ich da einen Turm drauf machen oder nicht? Aber wenn ich dann bei Landeskirchlern bin, muss ich den Turm ja wieder rauf tun, wenn ich das wegmache. Ja, den unteren Teil ist euer Gemeindehaus und das ist unsere Kirche da mit dem Turm drauf. Ne? Also für die Gemeinde dieses Symbol, ich habe noch ein anderes Symbol, nämlich dieses Symbol. Gemeinde. Und jetzt geht es also um das Verhältnis von Mission und Gemeinde, von Sendung und Gemeinde. Den Grundgedanken, das darf ich euch wiederum sagen, habe ich von eurem Schweizer Theologen Rudolf Bohren. Der hat ein kleines Heft geschrieben, das kann man antiquarisch noch bekommen, Mission und Gemeinde, das müsst ihr euch besorgen. Unwahrscheinlich, ja. Also da ist also ein bisschen theologisch kompakter und ich habe versucht, das so herunter zu führen, dass man, dass auch ich das verstehe, so ungefähr. So, dieses Symbol. Die Gemeinde in der Sendung Jesu. Und schaut euch an, diese Gemeinde. Vielleicht so eure Größe. Und denkt mal drüber nach. Jeder Einzelne, der hier ist, steht unter der Sendung. Jeder. Jeder steht unter der Sendung. Auch Frau Müller mit ihren 88 Jahren. Ja, auch Frau Müller mit ihren 88 Jahren. Die könnt ihr sehr dynamisch und sehr lebendig einbeziehen in die Sendung, indem ihr sie zu einer Beterin macht und ihr deutlich macht, eigentlich seid ihr Alten, ihr Beter, die wichtigsten überhaupt in der Sendung. Dann müsst ihr sie auch mit Informationen versorgen, muss sie spüren, dass das ernst gemeint ist, dass ihr Dienst so wichtig ist. Gemeinde in der Sendung, jeder Einzelne in der Sendung. Die Gemeinde in der Sendung. Das ist nun die Frage, ist das deine Gemeinde? Es gibt auch Gemeinden neben der Sendung. Ganze Gemeinden neben der Sendung. Ich kenne viele neben der Sendung. Da wird fromm gequatscht, hilft alles nicht, neben der Sendung. Ihr Lieben, Gemeinde neben der Sendung ist die Gemeinde im Gericht. Gemeinde neben der Sendung ist die Gemeinde im Gericht. Das ist so. Das ist keine fromme Empfehlung. Wenn ihr wollt, dann geht doch hin und so. Nicht? Wenn ihr Lust habt oder so. Ne, ein Befehl. Missionsbefehl. Gemeinde neben der Sendung ist die Gemeinde im Gericht. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Sind alles die Herr, Herr-Sager. So ist die große Frage, was sind denn Kennzeichen einer Gemeinde, die im Gericht steht? Das ist die große Frage. Was würdet ihr sagen?
Liebe krautet.
Ich bin 80, du musst etwas lauter reden.
Liebe erkaltet.
Aha.
Eine Gemeinde, die sich selbst bekämpft.
Aha, oh mein. Ja. Na, er kommt sowieso nicht drauf. Kennzeichen der Gemeinde im Gericht. Sie betet, Sie macht Lobpreis. Sie hört jeden Sonntag eine neue Predigt. Sie hat Hauskreise und tut viel Gutes. Das ist das Kennzeichen einer Gemeinde im Gericht. Jesus an die Gemeinde von Sardes: Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Aus Hoffnung für alle. Gemeinde neben der Sendung ist die Gemeinde im Gericht. Sie sabotiert bei allem Guten, was sie tut, ihre Bestimmung. Es gibt so Hamsterradgemeinden. Es gibt auch evangelikale Hamsterradgemeinden. Ja? Kennst du ein Hamsterrad? Kennt ihr jetzt hier nicht so in Österreich, ne? Oder? Meine Zeit. Hamsterrad. Unwahrscheinliche Bewegung. Aber geistlich kein Millimeter voran. Und zwar jahrelang. Wir fragen nach dem Verhältnis von Sendung und Gemeinde. Das war jetzt alles erst das Vorwort. Sendung und Gemeinde, das Verhältnis. Wie verhalten sich Sendung und Gemeinde zueinander? Die vorherrschende Meinung, die Sendung sei eine Funktion der Gemeinde. Die Gemeinde hat eine Sendung. Das ist so unsere Meinung. Die Sendung sei eine Funktion der Gemeinde. Es gibt viele Funktionen und eines ist die Sendung. Nach dem Neuen Testament, liebe Brüder und Schwestern, liebe Brüder, ist es umgekehrt. Die Gemeinde ist eine Funktion der Sendung. Der Oberbegriff ist nicht Gemeinde, der Oberbegriff ist die Sendung, ist die Missio Dei. Die Sendung ist nicht ein Teil innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde hat Teil an der Sendung. Gemeinde gibt es, weil es die Mission gibt und nicht umgekehrt. Herr Dozent Martin, ist das richtig? Du musst mir mal zunicken, so dann. Dann bin ich so, bin ja so unsicher, weißt du?
Wenn du wüsstest, dass ich alles nicht weiß, würdest du jeden Respekt vor dir verlieren.
Nein. Das ist ja nur, das sind diese Trostpflaster. Ne? Die Sendung ist nicht Teil innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde hat Teil an der Sendung. Gemeinde gibt es, weil es die Mission gibt, nicht umgekehrt. Alle Gaben und Dienste der Gemeinde stehen unter dem Vorzeichen der Missio Dei. Das sind ja mal so ein paar, nicht? Könnt ihr lesen. Das Gebet steht unter der Sendung, die Leitung unter der Sendung, Seelsorge, Diakonie, Senioren, Predigt, Jugend, Kinder, auch das Evangelisieren. Ja, das ist ja sowieso klar, dass das unter der Sendung steht. Hast du eine Ahnung, was ich da alles schon erlebt habe? Ich habe erlebt, dass Pfarrer mich zur Evangelisation geholt haben, um ihre Statistik aufzubessern. Haben sie mir auch also ganz naiv gesagt. Weißt du, Klaus, wenn du dann kommst, dann kommen ja auch immer viele Leute und ich kann dann, diese, die jetzt da die 7 Tage Abende gekommen sind, die kann ich dann guten Gewissens zu der Zahl der Gottesdienstbesucher hinzutun, weißt du? Und dann am Ende des Jahres sieht das viel besser aus, ne? Und so. Tja. Also für den stand das Evangelisieren nicht im Zeichen der Sendung, sondern im Zeichen der Statistik. Gibt's auch. Ja, sowas gibt es. Sowas gibt es. Ne? Die dramatische Konsequenz: Die Sendung muss den Dienst und die Struktur der Gemeinde bestimmen. Die Sendung muss den Dienst und die Struktur der Gemeinde beziehen. In den 60er Jahren, da gab es eine Schrift mit dem Titel Mission als Strukturprinzip. Und als ich diesen Titel las, da ist es mir so richtig, also man schreitet ja von Erkenntnis zu Erkenntnis, nicht? Da bin ich wirklich, habe ich einen Schritt in der Erkenntnis weitergemacht. Meine Zeit. Mission als Strukturprinzip. Was sagt dieser Titel aus? Was würdet ihr sagen? Erklär mal diesen Titel. Mission als Strukturprinzip.
Die Struktur. Struktur so aufgebaut, dass die Mission Platz hat an erster Stelle.
Ja, genau. Also Mission als Struktur, die Gemeinde braucht eine Struktur, die total auf die Sendung zugeschnitten ist. Ja? Das ist das Erste überhaupt. Sie muss zugeschnitten sein in ihrer Struktur, eben auch in ihrer Struktur, auf die Sendung. In Fußballclubs ist alles, aber auch alles darauf ausgelegt, dass es zu Toren kommt. Alles. Ja? Also, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen wisst, also wie das Fußballgeschehen, was da so los ist. Nicht? Also, wie viel kleine Gruppen ein Verein hat, ja, mit den verschiedensten Aufgaben. Alles zusammen geht nur darauf hin, dass Tore geschossen werden. Alles. Ein Fußballclub ist alles, aber auch alles darauf ausgelegt, dass es zu Toren kommt. Alle Strukturen und Maßnahmen sind diesem einen Ziel untergeordnet. Und alles, was diesem Ziel entgegensteht, wird vermieden. Alles, was diesem Ziel entgegensteht, wird vermieden. Aber nun haben unsere Gemeinden, auch unsere gläubigen Gemeinden, die haben so ihre Lieblingsdinge. Da können sie nicht von weg. Ich bin öfter mal in einer liebenswerten, nicht großen, charismatischen Gemeinde in Linz. Und die mögen mich. Die mögen mich, weil ich zu ihnen gekommen bin. Die sind aus der katholischen Kirche erwachsen. Kannst du gar nicht vorstellen, wa? Aus der katholischen Kirche. Ja? War ein kleiner Gebetskreis in der katholischen Kirche. Und dann kam immer mehr dazu. Und dann merkten sie auf einmal, als sie anfingen, Bibel zu lesen, nicht, da wurde die große Maria, die schrumpfte plötzlich zusammen beim Bibellesen. Das ist so. Ne? Muss ich gar nicht drauf schimpfen auf die Maria. Die schrumpft zusammen, wenn du Bibel liest bei den Katholiken. Ne? So, und dann, ja, und dann machten sie so ein bisschen was Eigenes und kriegten einen Krach mit ihrer katholischen Kirche. Wollt ihr eine Sekte werden? Und waren auch noch charismatisch. Und wenn sie beteten, machten sie die Hände hoch. Ach, das war ja nur so was Furchtbares, auch für die Evangelischen. Und keiner ging dahin. Die Fackelträger gingen da nicht hin, nichts da. Und dann haben sie mich gefragt, und ich bin ja so was von naiv. Ich bin da hingegangen, habe mit denen gebetet und so. Und das haben sie mir bis heute nicht vergessen, dass ich zu ihnen gekommen bin, als keiner sie wollte und als alle angegriffen wurden von den Evangelischen und Katholischen und so. Ja, eigentlich schön, wenn man mal gemocht wird. Ne? So. Ja, dahinter steckt, was ich da sage. Ich habe also auch genug, die mich nicht mögen. So, ich liebe die sehr. Aber wenn ich dann da hinkomme zum Gottesdienst, habe ich schon schwer. Als Evangelist habe ich schwer. Eine Stunde Lobpreis. Dann denke ich mal an meinen Freund Walter, den ich zu Jesus führen möchte. Ja, ich möchte gerne, dass er die Predigt hört, aber dann komme ich immer 10 Minuten, bevor das losgeht mit der Predigt. Ne? Das hält er nicht aus, eine Stunde Lobpreis. Verstehst du? Hält er nicht aus. Ich habe es auch vorsichtig gesagt, kommst nicht ran. Nun weiß ich nicht, ob ich ins Fettnäpfchen trete. Vielleicht habt ihr 2 Stunden, wa, Gerd? Hast du schon
eine halbe Stunde
auch noch. Ja, halbe Stunde, das geht ja gerade noch. Ne? Für mich als Lutheraner geht das gerade noch. So, also, alles, was dem entgegensteht, wird vermieden. Tore, das Strukturprinzip beim Fußball. Die meisten landeskirchlichen und freikirchlichen Gemeinden, die ich kenne, haben keine missionarische Struktur. Die meisten landeskirchlichen und freikirchlichen Gemeinden, die ich kenne, haben keine missionarische Struktur. Darüber werden wir vielleicht noch reden können. Alles nur meine Meinung. Ich will euch nicht meine Meinung auftreten, aber wenn ihr mich schon holt, muss ich auch meine Meinung sagen dürfen. Biblisch sind jetzt alle Dienste, treten wir jetzt wieder hier, biblisch sind alle Dienste und alle Maßnahmen und alle Aktivitäten nur, wenn sie unter dem Vorzeichen der rettenden Liebe der Sendung stehen. Hier haben wir nochmal so eine Zusammenschau verschiedenster Dienste. Das alles ist dann biblisch, wenn es in der Sendung steht und auch das meint. Die Gemeinde als Gottes Gesandtschaft hat gar nicht das Recht, über die Sendung zu bestimmen. Damals gab es auch einen Ausdruck in diesem Buch der Mission als Strukturprinzip, das nannten sie den morphologischen Fundamentalismus. Es gibt nicht nur einen Fundamentalismus im Blick auf die Heilige Schrift, die Heilige Schrift liest wie so ein Brett, wo es keine Höhen und Tiefen gibt. Und so gibt es auch einen morphologischen Fundamentalismus. Das heißt, Morphe heißt ja Gestalt. Und morphologischer Fundamentalismus heißt, das ist ein Fundamentalismus im Blick auf die Gestalt der Gemeinde, der Kirche, also der Gemeinde. So. Und das treffe ich dann immer dann, wenn mir die Ältesten sagen, nee, das geht bei uns nicht. Das ist bei uns immer so gewesen, das wird immer so bleiben. Das ist morphologischer Fundamentalismus. Könnt ihr denken, dass es Dinge gibt, die von Gott mal gesegnet waren und die nach 50 Jahren einfach nicht mehr gehen? Ja? Einfach nicht mehr gehen. Das muss man doch mal sehen. Ich habe lange in Norddeutschland, also in Niedersachsen war ich Evangelist, und da gibt's einen Landstrich, von dem habt ihr noch nie was gehört, mache ich jede Wette, der heißt Ostfriesland. Habt ihr mal gehört? Ostfriesland. Und wisst ihr, was das Charakteristische an Ostfriesland ist? Er ist ganz platt, ne? Das Gegenteil von der Schweiz. Alles platt, ne? Also siehst du, kein Berg, nichts, alles platt. Man sagt immer, wenn da einer morgens aus der Haustür kommt, dann sieht man das schon am Abend vorher oder irgend sowas. So platt ist das da. Irgend so ein komischer Spruch. Alles platt. Und da gibt es Straßen, die sind wie ein Reißbrett, wie auf ein Reißbrett gezogen. Straßen. 10 Kilometer, ganz gerade. Ja? Wenn du da Auto fährst, brauchst du gar nicht lenken. Nur so ein bisschen spielen. So, ne? So. 10 Kilometer. Erfolgreich, kannst du so fahren. Und plötzlich steht da ein Haus und dann kommt doch eine Kurve. Und plötzlich wird das erfolgreiche Verhalten, das 10 Kilometer lange erfolgreiche Verhalten, wenn man das durchhält, tödlich. Das habe ich Ihnen immer erzählt. Ne? Dann wird das tödlich. Dann muss man mal die Kurve kriegen. Das ist so, man muss auch mal in der Gemeinde die Kurve kriegen. Wie ich gehört habe, seid ihr so eine Spaltung, wie ich sage, sondern Absonderung von den früheren. Da haben eure Väter die Kurve gekriegt, Gerhard. Ja? Die haben gemerkt, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Haben sie die Kurve gekriegt. Man könnte ja mal einen Vortrag darüber halten, die Gemeinde, die die Kurve kriegt. Ja. Also, die Gemeinde als Gottes Gesandtschaft hat nicht das Recht, über die Sendung zu bestimmen. Die Sendung verkommt zu einem Teil unter anderen. Schaut euch das an. Hier muss man die Sendung suchen. Wo ist sie denn? Da.
Ja, ja, also, Herr Pastor, wir sind auch für die Sendung, sind wir auch.
Ach, ihr seid auch für die Sendung, ja. Und wie macht ihr das? Ja, also, wir haben ja einen Chor. Und der macht alle Vierteljahre ein Gospelkonzert. Und da kommen auch Fremde. Ah, Mann. Ich bin ja tief gerührt, so missionarisch seid ihr, meine Zeit. Also übertreibt ihr das nicht auch ein bisschen? Und so müsstest du fast reden. Also so fühlen die sich. Hier muss man die Sendung suchen. Die Sendung verkommt zu einem Teil unter anderen. Das ist das Problem. Die ist ja nicht ganz weg. Nicht? Ihr seid ja alle dafür. Nicht? Ihr seid ja VELKD, oder wie heißt das noch? Oh Mensch, das lerne ich nie. Das seid ihr ja. Die Sendung verkommt zu einem Teil und der anderen. Hier muss man die Sendung suchen, habe ich gesagt. Ach du Schreck, falscher Knopf. Hier muss man die Sendung suchen. Die Sendung kommt vor und mit ihr die Selbsttäuschung. Das unerkannte Verwirrspiel. Das Verwirrspiel, die Sendung kommt vor, einmal im Jahr ein Glaubenskurs, alle 2 Monate einen missionarischen Vortrag. Das aber betrifft nicht die Gemeinde als Mannschaft, als Team. Kleine missionarische Maßnahmen lassen sich gut als Alibi für die faktische Missionslosigkeit im Ganzen missbrauchen. Nach der biblischen Wahrheit stehen alle Teile unter der Sendung. Um es mal ganz persönlich zu machen, ihr Lieben, wenn die Sendung vorkommt, geht das auf Kosten der Rettung unserer Kinder und Enkelkinder, sage ich auch in den Gemeinden. Ja. Es geht auf Kosten der Rettung eurer Kinder und Enkelkinder und viele andere. Die Retterliebe kommt unter die Räder. Wir tun in unseren Gemeinden viele gute Dinge. Wir haben nur einen Fehler. Sie verdrängen die Sendung. Und vielleicht kommt jetzt der ernsteste Satz dieses Tages. In den meisten Gemeinden geschieht zu viel Gutes für die Menschen, als dass noch Zeit für ihre ewige Rettung bliebe. In den meisten Gemeinden geschieht zu viel Gutes für die Menschen, als dass noch Zeit für ihre ewige Rettung bliebe. Und da muss man sagen, das sogenannte Gute erweist sich als das gut getarnte Böse. Man ist im Glauben, was Gutes zu tun, und merkt nicht, dass das alles dazu beiträgt, keine Zeit mehr für die Rettung der Menschen zu haben. Wenn Gutes die Rettung verdrängt, steht es im Dienste des Bösen. Als die Lutheraner noch fromm waren, da haben sie mal während einer Generalsynode 1958 etwas formuliert. Das ist ein toller Satz. Wie Christus, der Gesandte und der Sendende zugleich, ist er von Gott gesandt und sendet uns. So ist auch seine Kirche die Frucht und das Werkzeug seiner Sendung zugleich. Die Kirche hat sich also nicht zu entscheiden, ob sie Mission treiben will, sondern sie kann sich nur rufen lassen, Kirche zu sein, das heißt, sich senden zu lassen. Eure Gemeinde hat sich nicht zu entscheiden, ob sie Sendung treiben will, sondern sie kann sich nur rufen lassen, Gemeinde zu sein. Das heißt, sich senden zu lassen. These der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland. Das Neue Testament lehrt, alle Gemeindedienste sind in die Sendung hineingekommen und der Pfeil geht jetzt auf die Armen und auf die Reichen, Kinder, Jugendliche, Arbeiter, Unternehmer, Politiker, Kirchliche, Unkirchliche. Bestimmt die Sendung den Inhalt und Struktur aller Gemeindedienste, dann haben die, so verschiedene sind, ein gemeinsames Ziel, das ewige Heil und das Wohl der Menschen. Das ewige Heil und das Wohl der Menschen. Nochmal, es ist wie beim Fußball. Alle haben ein Ziel. Ein Ziel. Das habe ich im Johanneum gelernt. Das hat unser Direktor immer gesagt. Heilige Einseitigkeit. Heilige Einseitigkeit. Unser Herr Jesus, der wusste was von heiliger Einseitigkeit. Der Vater war ja Zimmermann, nicht? Der Josef, der Stiefvater oder wie man es sagen will. War ja, und dann, da ist Jesus aufgewachsen und die mussten damals ihre Bäume selber fällen. Und da kann ich mir vorstellen, da ist sicher der Josef mal mit seinem Jesus, der Jesus war vielleicht 12, 13, und hat er gesagt, komm mal, willst du mal mitkommen in den Wald zum Bäume fällen? Jo, Vater, mach ich gerne und so, ne? Steht jetzt nicht in der Bibel, aber könnte ich mir vorstellen, ne? So. Und dann sind sie da im Wald, da stehen die Zedern und, Äxte gab es schon. Woher weiß man das?
Von der Elisa. Elisa, wo sie sich schwimmen gemacht hat.
Der Johannes der Täufer hat gesagt, er ist die Axt schon dem Baum an die Wurzeln gelegt. Ne? Also Äxte gab es schon. Und dann hat der Vater gesagt, so, jetzt setze dich mal dahin, der Baum fällt nach da und jetzt fängt er an zu hauen. Bam! Bam! Und Jesus hat so. Schaut zu, wie man Bäume fällt. Und dann sieht er, der Vater haut immer in eine Kerbe. Pa, 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 pa. Der kleine Jesus sieht es. Plötzlich haut der Vater mal daneben, ein bisschen 50 Zentimeter drüber und so und sagt, oh Mensch, Jesus, der ging jetzt daneben. Nein, Vater, du hast doch den Baum getroffen. Nein, sagt er, Jesus, der ging neben die Kerbe und damit habe ich eben das Entscheidende nicht getroffen. Jesus, wenn du wissen willst, wie man einen Baum, der wusste ja nicht, dass er Gottes Sohn ist, ne? Der sagte, er wird mal seine Firma übernehmen. Der sagte, weißt du, du musst immer, wenn du einen Baum fällen willst, immer in die gleiche Kerbe. Immer in die gleiche Kerbe. Und das hat Jesus von seinem Vater gelernt. Und als er dann wusste, dass er der Sohn Gottes ist, hat er das gewusst. Immer in die gleiche Kerbe. Das war's, ja? Gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war seine Kerbe. Es ist wie beim Fußball. Alle haben ein Ziel. Folgerungen durch das große gemeinsame Ziel findet die Gemeinde zur Einheit, zur gemeinsamen Treue und zur Verbindlichkeit. Wenn man ein großes Ziel hat, fragt die Fußballer. Ja, die halten alle zusammen, wenn das Streitigkeiten sind. Also das muss weg oder du gehst weg. Also auf jeden Fall, es muss alles zusammengebunden sein. Verbindlichkeit. Wo aber das Große fehlt, liebe Brüder, wird das Kleine groß. Fehlt uns der Sinn für die große Aufgabe, verstricken wir uns in Kleinigkeiten und streiten um lächerliche Dinge. Ich habe schon überzogen, wa, Felix?
Ja?
Nein. Gut. Also ein paar Minuten noch. Die Gemeinde ist in den Kampf gestellt, Menschen für das Himmelreich zu gewinnen. Der Versucher aber lockt sie auf diverse Nebenschauplätze. Sie verspielt, so verspielt sie kostbare Zeit. Paulus im Kolosserbrief: Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Kauft die Zeit aus. Jede Gemeindegeneration hat ja ihr Maß an Zeit. Das gilt es, das könnt ihr auch eurer Gemeinde sagen, das gilt es für den auf die Ewigkeit gerichteten Auftrag auszuschöpfen. Verspielt eure Jahre nicht mit verzichtbaren Dingen. Es gibt so viel Zeitverlust in unseren Gemeinden, verspielte Zeit. Gehöre ich zu einer Gemeinde, die ihre Gnadenzeit optimal für die Verlorenen nutzt? Kann man ja mal fragen. Oder sind wir gerade dabei, selbstkritische Frage im Blick auf meine Gemeinde, sind wir gerade dabei, unsere einmalige, kostbare Zeit mit verzichtbaren Dingen zu verspielen? Hier hatte ich jetzt eigentlich so ein kurzes Gespräch vorgesehen, aber ja, wenn wir die Zeit hätten, was denkt ihr, oder? Machen wir mal erstmal weiter. Ist ja auch nicht mehr so viel. Durch den auf die Ewigkeit gerichteten Sendungsauftrag erfährt jetzt jeder Dienst der Gemeinde ewigkeitliche Aufwertung. Sobald eine Gemeinde missionarisch ist, alles, was sie tut, missionarisch. Wie auf dem Schiff, nicht? Das eine Richtung fährt. Alles, was jetzt auf diesem Schiff passiert, fährt die gleiche Richtung. Das ist der Punkt. Durch den auf die Ewigkeit gerichteten Sendungsauftrag erfährt jeder Dienst der Gemeinde eine ewigkeitliche Aufwertung. Zum Beispiel die Frau da bei euch, die da immer sauber macht, könnte ich immer sagen. Wer die Kirche reinigt, hat es nun nicht mehr nur mit Staub und Schmutz zu tun. Dieser Dienst hat Teil am schönsten Auftrag der Welt. Der Raum, den ich pflege, ist der Ort, an dem Menschen zur Ewigkeit finden. Gott, schaut ihre Augen an. Wie die leuchtet. Pah. Das hat was mit dem Herrn Jesus zu tun. Wenn eine Gemeinde nicht missionarisch ist, dann hat die Frau es nur mit Dreck zu tun, wenn sie sauber macht. Das ist der kleine Unterschied. Siehst du? Das adelt ja eine Gemeinde. Oder sie. Ihre Begabung ist Büroarbeit. Die hat keine evangelistische Gabe. Da muss ja nicht jeder Evangelist sein. Kann ja gar nicht. Aber sie hat einen missionarischen Sinn. Mission ist kein Charisma. Evangelisation ist ein Charisma. Prophetie ist ein Charisma. Lehre ist ein Charisma. Seelsorge ist ein Charisma. Evangelisation ist ein Charisma. Aber Mission ist ja kein Charisma. Die Mission ist ein Auftrag an alle Charismen. Ne? Als die 12. standen, die 11. standen, das waren ja nicht alles Evangelisten. 3 waren vielleicht Evangelisten. 2 waren Seelsorger. 2 waren Lehrer. 2 waren Leiter vielleicht, vom Charisma her. Alle stehen unter Missionsauftrag. Ne? Ist ja auch wie beim Fußballspiel. Sind hier nicht alle Sturmspitze? Geht ja gar nicht. Nein, da gibt es einen Torwart, gibt Verteidiger, Läuferreihe, Stürmer und so. Jeder hat einen anderen Platz. Aber alle wollen dasselbe. Das eine, Tore schießen. Stimmt's? So soll es nicht sein. Die Gemeinde, die auf der Stelle tritt, fehlt das gemeinsame missionarische Ziel, drehen sich die einzelnen Teile um sich selbst. Jedes Grüppchen kocht sein Süppchen. Ja, seht ihr. In der sendungsorientierten Gemeinde strebt alles in die eine große Richtung, die Rettung der Menschen, um Gottes Willen Verlorene retten. Ich muss es ja nicht sagen, aber ich habe es ja gerade, was heißt Verlorene retten? Wohl dem, dessen Übertretung vergeben ist und dessen Sünde bedeckt ist. Vergebung ist der größte Erfolg, den wir haben können. Völlig unverdient. Euer Bohren sagt das. Herrlich. Der größte Erfolg. Verhelft euren Leuten zum größten Erfolg. Lasst uns die Menschen zu ihrem größten Erfolg verhelfen. Das heißt, verlorene retten. Der hebräische Name Jesus bedeutet ja, Gott rettet. Es geht um Gott und dem geht es um die ewige Seligkeit und die Ausbreitung der Liebe und des Friedens auf Erden. Der Gemeinde ist Großes anvertraut. Wer mit der Gemeinde Jesus steht, das ewige Leben von Menschen auf dem Spiel. Könnt ihr ja mal am nächsten Sonntag fragen. Liebe Brüder und Schwestern, ist uns eigentlich klar, mit uns steht das ewige Leben von Menschen auf dem Spiel. Das ist so. So eine Bedeutung haben wir. Ich spüre schon jetzt die Tension, die Spannung. Befindet sich die Gemeinde nun unter Dauerdruck? Keineswegs. Sie wird vom ermüdenden Ballast frei. Denn das habe ich gelernt. Missionslosigkeit macht müde. Missionslosigkeit macht müde, weil die Gemeinde durch zu viel Gutes in Trab gehalten ist. Das ist so. Ich habe missionarische Gemeinden erlebt, die waren so frisch wie der junge Morgen. Die hatten aber auch gelernt, Dinge sein zu lassen. Jesus verlieh seinen Jüngern Vollmacht und Kraft allein im Kontext der Sendung. Vollmacht wird immer, er gab ihnen Vollmacht und sandte sie. Immer im Kontext der Sendung. Warum gibt es überhaupt Gemeinde? Weil es eine Aufgabe gibt, die nur sie in dieser Welt wahrnehmen kann. Ja, und dann habe ich das oft gehört, wenigstens bei meiner Kirche. Wir haben schon so viel versucht und so wenig erreicht. Wieder ist es wie beim Fußball. Hat je eine Mannschaft aufgehört zu spielen, nur weil sie wieder einmal kein Tor geschossen hat? Wie oft geht der Ball verloren? Unverdrossen beginnt das Ganze von vorn. Ist es so? So ist es. Ja? Keine Gemeinde wird sagen, ach Mann, haben wir zweimal verloren, komm. Geh mal nach Hause, lassen wir es sein. Gibt es überhaupt nicht. Können die gar nicht denken. Bei mir habe ich gehört so in Gemeinden, du, wir haben alles versucht, Klaus. Alles versucht. Ja, warte, erzähl mal. Ja, wir wollten mal, haben mal so einen missionarischen Abend für die Konfirmandeneltern durchgeführt. Ja, ja, irgendwie so in die Hose gegangen, ja. Ja, und so. Und alles versucht, Klaus. Aber ein Konfirmandenabend mal, ja. Ein Konfirmandenabend mal missionarisch aufgezogen. Konfirmandenelternabend, ne? Missionarisch aufgezogen. Hat nicht so geklappt. Klaus, sie haben alles versucht. Das ist unsere Mentalität, ne? Das spielt ja auch so ein bisschen eine gewisse Trägheit mit. Luther hat gesagt, die Hauptsünde ist der Unglaube. Und die zweite Hauptsünde ist die Trägheit der Gemeinde, die Acidia, die Trägheit. Die unbewusste Sehnsucht aller Menschen, sie möchten sich bergen in der Hand des Vaters. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. 2. Korinther 5, Vers 20.
Das, so ist die Übersetzung in der neuen Genfer. Neue Genfer Übersetzung, die ist wirklich super. Ja. Bei Dings steht, so, bei Luther, so sagen wir an Gottes Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die sagen, übersetzen, Gott selbst ist es, der die Menschen zur Umkehr ruft. Das habe ich extra reingenommen, weil in meiner Kirche mir immer gesagt wird, aber auch mal kürzlich bei Gemeinschaftspredigern, ne? Wir können doch keine retten. Ich sage, nee, wie beim Fußball. Ja, wie? Ja. Ne? Die können nicht beschließen, wir schießen jetzt 5 Tore. Können sie beschließen, nicht? Aber das ist alles dummes Zeug, nicht? Alles dummes Zeug. Ich könnte nicht sagen, wir werden jetzt gewinnen. Nichts da. Haben sie nicht in der Hand. Wer sich was vom Fußball weiß, versteht, der weiß, das hat man nicht in der Hand. Und trotzdem tun sie alles, damit sie gewinnen. Da sind wir nochmal bei dem Basketballspieler, bei diesem Freund des Trainers, der sagt, ich freue mich so, dass ihr gewonnen habt, aber noch viel mehr, dass ihr alles gegeben habt. Was haben wir gelernt? Kann man jetzt nicht alles zusammenfassen? Darum sage ich jetzt Danke.
Ja, ich schlage vor, dass wir 3 Minuten Zeit.